Ja, ich freue mich auch über jeden, der heute hier ist und dass wir heute wieder gemeinsam Gottesdienst haben können. Ich habe am Anfang meiner Predigt euch eine Frage mitgebracht und zwar, wer weiß noch, wen wir in unserer letzten oder in meiner letzten Predigt uns angeschaut haben? Der Peter hat schon von einem Exot gesprochen, das war der richtige Ausdruck. Obed-Edom, genau. Klaus, kannst du die, da ist er, wunderbar. Genau, so hieß er, der Obed-Edom. Um den ging es in der letzten Predigt, einem Mann, der die Bundeslade bei sich aufgenommen hat, der so Gottes Segen erlebt hat und der begann, Gott nachzufolgen. Im Alten Testament haben wir das nachgelesen. Und heute soll es wieder um eine Person gehen, die bestimmte Kriterien erfüllen sollte. Mein Wunsch war es für die heutige Predigt, eine Person zu finden, welche wie auch Obed-Edom schnell überlesen wird und die vielleicht nicht so in den Köpfen drin ist, deswegen bin ich auch immer bewusst still, wenn es um das Predigtthema geht, weil ich hoffe, dass so wenig wie möglich Informationen über diese Person in euren Köpfen sind, damit es umso spannender wird, heute die Person anzuschauen. Also mein Wunsch war es, eine Person zu wählen, die auch schnell überlesen wird, weil sie eben nur kurz in einer großen Geschichte auftritt. Außerdem habe ich mir gewünscht, eine Person zu wählen, die mit Weihnachten in Verbindung steht, was ja ganz gut in die heutige Zeit passt. Und noch ein Kriterium, sie sollte am besten im Neuen Testament sein, weil wir ja im letzten Mal im Alten Testament unterwegs waren und auch im Neuen Testament einige interessante Personen zu finden sind. Ich muss zugeben, es war ein schwieriges Unterfangen, denn wer ist in Verbindung mit Weihnachten schon unbekannt oder wer findet in Verbindung mit Weihnachten wenig Beachtung? Gerade jetzt, wenn wir so viel über die Weihnachtsgeschichte hören. Doch ich kann euch beruhigen, die Predigt wird heute stattfinden. Ich habe jemanden gefunden, der genau diese Kriterien erfüllt, sogar übererfüllt. Denn er wird nicht nur schnell überlesen, hat nicht nur einen Auftritt in einer großen Geschichte, steht nicht nur in Verbindung mit Weihnachten, ist nicht nur im Neuen Testament zu finden, sondern auch im Alten Testament. Sogar an zwei Stellen im Alten Testament. Wenn wir ihn uns heute näher anschauen, so will er uns heute Morgen mitgeben, dass Gottes Wort, dass Gott uns helfen möchte, sein Wort zu verstehen. Er will uns zeigen, dass kein Wort, das von Gott kommt, kraftlos sein wird. Dass wir treue Diener sein dürfen. Und dass bei Gott nichts unmöglich ist. Unser heutiger Darsteller ist voller Ermutigung und Segen für andere. Ihr wollt sicher wissen, wie sein Name ist. Okay, ich verrate es euch noch nicht. Wir wollen uns zuerst einmal anschauen, was sein Name bedeutet. Denn wie auch bei Obed-Edom, dessen Name der Diener Edoms bedeutet, hat auch unser heutiger Name eine ganz bestimmte Bedeutung, nämlich Gott hat sich stark gezeigt. Schon an der Bedeutung von diesem Namen wird deutlich, was unseren heutigen Darsteller besonders ausmacht. Gott zeigt zum einen seine Stärke durch ihn. Gott gebraucht ihn, um seine Stärke, seine Macht, auch seine unbegrenzten Möglichkeiten zu zeigen. Gott zeigt durch ihn, was in Lukas 1, Vers 37 zu lesen ist, nämlich: Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Außerdem zeigt er uns auf, was wir in Markus 10, 27 lesen, denn da heißt es, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Gott hat sich stark gezeigt durch ihn, was wir auch an seinem Namen sehen. Im Lukas-Evangelium lesen wir noch eine weitere Bedeutung seines Namens, nämlich, ich bin der, der vor Gott steht. Und nimmt man jetzt diese beiden Namen zusammen, so kann man sagen, durch unseren heutigen Darsteller kann Gott seine Kraft zeigen, weil er in direkter Verbindung mit Gott steht. Er kann zeigen, dass Gott Macht hat, dass Gottes Wort Kraft hat, weil er vor Gott, also in unmittelbarer Nähe zu Gott steht. Und das wird auch im Buch Daniel deutlich, wo er im Alten Testament auftritt. Daniel war und ist dafür bekannt, dass er sich zum einen weigerte, andere Götter anzubeten und zum anderen von Gott besondere Visionen bekam, durch die Gott etwas sagen wollte. Diese Visionen waren Bilder, die Daniel wie eine Art Träume vor sich hatte. Durch sie wollte Gott Daniel etwas Bestimmtes weitergeben, etwas, was in der Zukunft eintreffen wird. So hatte er zum Beispiel eine Vision von einem Widder und einem Ziegenbock. So könnte das ungefähr ausgesehen haben. Dieser Widder hatte zwei Hörner. Eins war größer als das andere. Und dieser Widder stoß nach Westen, nach Norden und nach Süden und niemand konnte gegen diesen Widder ankommen. Anschließend sieht Daniel einen Ziegenbock, welcher so schnell läuft, dass er den Boden nicht berührt. Und dieser Ziegenbock hatte ein großes Horn zwischen den Augen, weshalb das ein bisschen aussieht wie ein Einhorn, würde ich sagen. Und dieser Widder stürzte sich auf den Widder und brach ihm beide Hörner ab und besiegte ihn. Doch auch das Horn von dem Ziegenbock in der Mitte war abgebrochen. Und an der Bruchstelle wuchsen vier neue Hörner nach und an einem Horn noch ein weiteres. Und dieses zusätzliche wurde größer und größer und wuchs in Richtung Süden, Osten und in Richtung von Israel. Was hier wie ein ziemlich seltsamer und außergewöhnlicher Traum klingt, ist gleichzeitig ein Wunder Gottes. Denn durch die Vision ermöglicht er Daniel, in seinen Plan schauen zu dürfen. Nichtsdestotrotz ist es verständlich, dass David dieses Bild nicht direkt verstehen kann. Was Gott ihm damit sagen will, kann er im Moment nicht begreifen. Und deshalb tritt an dieser Stelle unser heutiger Hauptdarsteller auf, denn er hat von Gott den Auftrag bekommen, Daniel diese Vision zu erklären. Und so tritt er an Daniel heran und beginnt zu erklären: Ich will dir erklären, was sich ereignet, wenn Gottes Zorn losbricht und das Ende kommt. Die Zeit dafür ist schon festgelegt. Der Schafbock mit den beiden Hörnern ist das Reich der Meder und Perser mit ihren Herrschern. Der zottige Ziegenbock ist das Reich der Griechen und das große Horn zwischen den Augen des Bocks, der erste König dieses Reiches. Du hast gesehen, wie das Horn abbrach und an seiner Stelle vier andere nachwuchsen. Dies bedeutet, dass aus dem einen Königreich vier andere entstehen werden. Ich will nicht näher auf diese Vision eingehen, sondern einfach aufzeigen, dass unser Hauptdarsteller von heute nun als Übersetzer hilft, diese Vision zu verstehen. Und er macht deutlich, das, was du von Gott bekommen hast, diese Vision ist nicht nur ein wirrer Traum oder irgendeine Einbildung, sondern kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Es steckt also was dahinter, hinter dem, was du erlebt hast. So, wie wir es auch im Lukas-Evangelium eben gelesen haben. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Halten wir also kurz mal fest. Der Name unserer heutigen Person zeigt, dass er in enger Verbindung mit Gott steht. Und die Begegnung mit Daniel zeigt, dass Gottes Wort voller Kraft steckt und der Daniel hilft, dieses Wort zu verstehen. Kurze Zeit später treffen Daniel und der Übersetzer noch einmal aufeinander. Denn was war passiert? Daniel hatte sich mit den Schriften von Jeremia auseinandergesetzt und las dort, dass Jerusalem 70 Jahre in Trümmern liegen würde. Und diese Nachricht hat Daniel so schockiert, dass er auf die Knie fiel und betete und mit Bitten und Flehen vor Gott trat. Er bittet um Vergebung für das Volk Israel. Und noch während er betet, tritt unser Hauptdarsteller mit folgenden Worten auf: Daniel, ich bin gekommen, um dir all diese Dinge zu erklären. Schon als du anfingst zu beten, sandte Gott mich mit einer Antwort zu dir, denn er liebt dich. Auch hier wird wieder deutlich, dass die Auftritte unserer heutigen Person im Alten Testament von seiner Hilfe das Wort Gottes und die dahinter steckende Kraft zu verstehen. Er setzt hier sogar noch einen drauf und gibt die Liebe, die Gott für Daniel hat, an ihn weiter. Er sagt, ich komme im Auftrag von Gott, der dich liebt. Im Alten Testament zeigt unsere heutige Person, dass Gottes Wort voller Kraft ist. Er hilft Daniel, es zu verstehen und zeigt ihm die Liebe, welche Gott für Daniel bereithält. Und so sind wir jetzt im Neuen Testament angekommen, welches nun einen neuen Schwerpunkt setzt. Denn während im Alten Testament der Schwerpunkt auf Gottes Wort lag, macht uns der Hauptdarsteller im Neuen Testament deutlich, dass Gott nichts unmöglich ist. So lesen wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium von einer Frau, welche keine Kinder bekommen konnte. Sie und ihr Mann hatten sich zwar Kinder gewünscht, doch es blieb ihnen bisher verwehrt und auch ihr fortgeschrittenes Alter deutete darauf hin, dass sie wohl keine Kinder mehr bekommen würden. Doch an dieser Stelle tritt erneut unser Hauptdarsteller auf, denn eines Tages begegnet er dem Ehemann und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, deine Frau wird bald einen Sohn bekommen. Moment mal. Eine Frau, welche nicht schwanger werden kann und darüber hinaus viel zu alt ist, um ein Kind zu bekommen, wird einen Sohn gebären. Das ist unmöglich. Und nun kommt diese ominöse Person und will erst im Alten Testament zeigen, dass Gottes Wort Kraft hat. Und jetzt im Neuen Testament zeigen, dass bei Gott keine Dinge unmöglich sind. Wie bitteschön ist das möglich? Wer bitteschön ist das, der so etwas sagen kann? Und überhaupt, wer kann schon im Alten Testament bei Daniel auftreten und dann rund 600 Jahre später erneut mit den Menschen sprechen? Ihr merkt, dass unser Hauptakteur mehr und mehr in den Fokus gerät und die Fragen gegen ihn immer mehr werden. Und aus diesem Grund möchte ich ihn nun aus seiner Reserve locken, aus dem Versteck und seinen Namen aufdecken. Darf ich vorstellen, sein Name ist Gabriel und er ist ein Engel. Ganz genau, sehr gut aufgepasst. Vielleicht denkst du jetzt, Aaron, du hast gesagt, du hast für heute eine Person gefunden, die alle Kriterien erfüllt. Im Alten und im Neuen Testament zu finden ist, mit Weihnachten zu tun hat, in einer größeren Geschichte vorkommt. Aber eigentlich ist doch ein Engel gar keine Person, oder? Wenn du dir diese Fragen stellst, dann kann ich dir sagen, dass ich mir diese Frage auch gestellt habe. Und ja, es stimmt, zum einen ist der Engel Gabriel keine Person wie du und ich. Auf der anderen Seite fand ich es aber in der Vorbereitung sehr interessant, wie ähnlich er uns doch, uns Menschen, ist. So konnten wir zum Beispiel an seinem Namen, welcher der vor Gott steht, bedeutet, sehen, dass er in enger Verbindung mit Gott steht oder stehen muss. Und woher diese enge Verbindung zwischen Gott und Gabriel kommt, lesen wir in Nehemia 9, Vers 6. Denn da heißt es, du Herr bist es, du allein. Du hast den Himmel gemacht, die Himmel der Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Wir lesen hier, dass Gott nicht nur die Erde und das Meer und alles, was dazugehört, geschaffen hat, sondern auch das Heer der Himmel, was die Engel meint. Gabriel wurde also, so wie du und ich, von Gott geschaffen. Dass Gabriel uns außerdem noch ziemlich ähnlich ist, wird auch in Judas 6 deutlich. Da heißt es, Gott bestrafte auch die Engel, die ihren Auftrag missachtet und den Platz verlassen haben, der ihnen von Gott zugewiesen war. Engel und somit auch Gabriel sind also, so wie du und ich, auch in der Lage zu sündigen. Die beiden Begebenheiten zwischen Daniel und Gabriel, die wir bereits angeschaut haben und die übrigens in Daniel 8 und 9 zu finden sind, machen uns auch deutlich, dass Gabriel in der Lage war, so wie du und ich, zu Menschen zu sprechen. Vor allem auch über Gott mit Menschen zu sprechen. Dann haben wir eben davon gehört, dass Gabriel mit Zacharias, dem Mann von Elisabeth, die eben unfruchtbar war, gesprochen hat und ihm gesagt hat, dass er einen Sohn bekommen wird. Im Anschluss dieser Begegnung lesen wir in Lukas 1,26, im nächsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Dieser Vers zeigt, dass Gabriel anders als Gott nicht zu jeder Zeit an jedem Ort sein kann. So wie auch wir es nicht können, sondern von Gott erst von einem zum nächsten Ort geschickt wurde. Ihr merkt also, dass Gabriel uns als Person doch ähnlicher ist, als wir im ersten Moment denken. Nichtsdestotrotz gibt es auch entscheidende Unterschiede, die uns von ihm als Engel unterscheiden. So steht in Hebräer 1, Vers 14, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt. Sie sind also für uns nicht sichtbar und somit haben sie auch in der Regel keinen physischen Körper, so wie du und ich. Dennoch macht Gott, wie eben bei Gabriel, hin und wieder eine Ausnahme und lässt Engel für den Menschen sichtbar werden, so wie auch Daniel oder eben Zacharias Gabriel sehen konnten. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Gabriel und uns ist, dass wir Gott ähnlicher sind als die Engel. Denn den Status als Ebenbild Gottes geschaffen, den hat nur der Mensch erhalten. Er allein ist das Ebenbild Gottes. Er allein ist als Ebenbild Gottes geschaffen. Und dass uns das eine besondere Stellung gegenüber den Engeln gibt, zeigt 1. Korinther 6, Vers 3. Denn da heißt es, wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens. Wir werden also eines Tages über Engel richten und somit eine besondere Aufgabe ihnen gegenüber einnehmen. Wir können also festhalten, unser heutiger Hauptdarsteller Gabriel ist uns zum einen sehr ähnlich, zum anderen aber auch in manchen Punkten doch entscheidend anders als wir. Doch egal ob gleich oder anders, Gottes Anliegen war es, Engel und Mensch in besondere Verbindung zu bringen. Er hat sie als diejenigen geschaffen, die denen zur Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Wie es eben in Hebräer 1, Vers 14 weiter heißt. Gabriel hat geholfen und somit seinen Auftrag treu ausgeführt. Er half Daniel zu sehen, dass Gottes Wort Kraft hat und er half Zacharias zu verstehen, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Und das zeigt uns auch die vierte und letzte Begebenheit, in der Gabriel in der Bibel einen Auftritt bekommt. Denn wie wir gelesen haben, wurde Gabriel nach der Begegnung mit Zacharias nach Nazareth geschickt. Und so sind wir auf der Reise mit Gabriel bei Weihnachten angekommen. Denn als Gabriel in Nazareth ankommt, trat er auf Maria zu und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete ihr und sprach, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn. In ihrem Alter, und ist jetzt im 6. Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Und nicht nur von ihr, sondern auch von der großen Bühne der Bibel, denn das war die letzte Stelle, in dem Gabriel einen Auftritt bekommt. Doch auch wenn wir nur an 4 kurzen Stellen von Gabriel in der Bibel lesen, so zeigen uns diese 4 Auftritte 4 wichtige Punkte für unser Leben auf. So können wir anhand der ersten Begegnung, als Gabriel Daniel half, die Vision zu verstehen, sehen, dass Gott Engel gebraucht, um Menschen zu helfen und ihnen zu begegnen. Gott begegnet Daniel durch Gabriel. Und ich glaube fest daran, dass er das nicht nur bei Daniel, Maria und Zacharias getan hat, sondern dass Gott uns bis heute durch seine Engel zur Seite steht. Nicht umsonst lesen wir in Psalm 91, Vers 11 und 12, denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und so dürfen wir auch hier und heute mit der Existenz von Engeln rechnen und damit, dass Gott uns durch sie zur Seite steht. Deshalb finde ich es wichtig, sich diese Frage zu stellen: Welches Bild habe ich von Engeln? Welches Bild habe ich von Engeln? Vielleicht helfen dir die Punkte, die wir heute über sie festgehalten haben, dein Bild von ihnen zu überdenken. Gott gebraucht Engel, um dem Mensch zu begegnen. In der zweiten Begegnung wurde Gabriel als Antwort auf Daniels Gebet mit der Aufgabe losgeschickt, ihm die Worte Jeremias zu erklären. Diese Begebenheit lehrt uns das, was im Laufe der Predigt immer wieder zum Ausdruck kam. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Gabriel zeigte David auf: Hinter den Worten, die du in Jeremia gelesen hast und die dir zu schaffen machen, steckt ein Gott voller Kraft. Die Worte, die du liest und sie nicht nur aneinandergereihte Buchstaben sind, können eine Kraftquelle für dich sein, für den, der sie liest. Und vielleicht kannst du im Moment diese Kraft aus Gottes Wort einfach nicht ziehen. Vielleicht fällt es dir im Moment schwer, im Gottes Wort diese Kraftquelle zu sehen. Vielleicht willst du gern Gottes Wort lesen, aber es gelingt dir nicht zu sehen, wie wertvoll es ist, mit Gottes Wort Zeit zu verbringen. Wenn das so ist, dann möchte ich dich ermutigen, Gott darum zu bitten, dass er auch dir jemanden an die Seite stellt, der dir hilft, die Kraft hinter Gottes Wort wieder zu sehen. Das kann ein Freund sein, das kann der Ehepartner sein, das kann jemand aus der Gemeinde sein. Das kann aber auch Gott selber sein, der uns helfen möchte, aus seinem Wort Kraft zu tanken. Vielleicht hilft es dir auch, beim Bibellesen dir bewusst zu sein, dass Gott gerade neben dir sitzt und dir zusagt: Schau mal, das habe ich für dich geschrieben. Das sind meine Worte an dich. Ich möchte dir dadurch sagen, wie sehr ich dich lieb habe und dass ich mit dir gehe, wohin du auch gehst. Was können wir als dritten Punkt von Gabriel lernen? Am Ende der Begegnung mit Zacharias gab Gott Gabriel den Auftrag, nach Nazareth zu gehen. Und was macht er? Er geht und führt nicht nur an dieser Stelle, sondern an allen anderen Städten, allen anderen Stellen seiner Auftritte Gottes Auftrag aus. Und für mich ist Gabriel in der Vorbereitung zu einem großen Vorbild in Bezug auf Gehorsam geworden. Gabriel hinterfragt nicht, er zweifelt nicht, er versucht sich nicht rauszureden, er versucht keine Kompromisse zu schließen, sondern er geht und tut das, was sein Herr von ihm möchte. Das ist für mich vorbildhafte Nachfolge und ich wünsche mir, dass ich ein solcher Nachfolger wie Gabriel werden kann. Und wisst ihr, auch ihr sprecht diesen Wunsch regelmäßig aus. Auch ihr wünscht euch regelmäßig, den Willen so zu tun, wie es sein himmlisches Herr tut. Auch ihr wünscht euch regelmäßig, Gottes treue Diener zu sein. Denn wie oft ging auch euch schon der Wunsch, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, über die Lippen. Und so möchte ich dich fragen, ist es dein Wunsch, von der kompromisslosen Nachfolge Gabriels zu lernen? Ist es dein Wunsch, weniger zu zweifeln, kompromisslose Entscheidungen für Gott zu treffen? Ist es dein Wunsch, dass du Gottes Willen auf Erden so tun kannst, wie es auch seine Diener im Himmel tun? Wenn das so ist, dann möchte ich dich ermutigen, gleich im Anschluss, wenn wir das Vaterunser gemeinsam beten, dir diese Zeilen bewusst zu Herzen zu nehmen und sie auch im Laufe der Woche immer wieder zu beten, denn Gott möchte dir helfen, ein treuer Diener, wie auch die Diener im Himmel, zu sein. Und so kommen wir zum vierten und letzten Punkt, den wir von Gabriel lernen dürfen. Auch dieser Punkt klang im Laufe der Predigt immer wieder an und wird nun in der Begegnung mit Maria noch einmal besonders deutlich. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria war voller Zweifeln und Fragen. Und das ist verständlich. Wie soll das gehen? Was wird Josef denken? Wie wird das alles werden? Und was antwortet Gabriel? Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Wie kann er das sagen, wo doch so viele Dinge gegen das sprechen, was er gesagt hat? Er kann von Herzen Maria die Angst nehmen, weil er weiß, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Gabriel ist also nicht nur ein Vorbild in puncto Gehorsam, sondern auch ein Vorbild in puncto Vertrauen. Denn er gibt Maria die absolut grundlegendste Info weiter, die es in Sachen Vertrauen zu wissen gibt. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und so schwirren dir vielleicht auch im Moment die Fragen durch den Kopf. Vielleicht fragst du dich, wie soll das alles weitergehen? Wann hat das ein Ende? Wie wird das nächste Jahr werden? Wie kann ich Weihnachten so feiern, dass es auch bei mir ein Fest der Freude wird? Bei mir, in meiner Familie? Vielleicht bist du mit deinem Latein am Ende. Vielleicht hast du es alles im Kopf durchgespielt und bist aber schon an dem Punkt unmöglich angekommen. Wenn das so ist, dann möchte ich dir zusagen, bei Gott ist nichts unmöglich. Denn jetzt fangen Gottes Möglichkeiten erst an, da wo du mit deinem Latein am Ende bist. Doch unsere Möglichkeiten sind nicht der Maßstab für Gottes Handeln. Bei ihm sind Dinge möglich, von denen wir noch nicht einmal wissen, dass es sie gibt. Und so möchte ich dir mit den Worten von Gabriel zusagen, fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Er ist es, der dir seine Engel sendet und ihnen sogar befohlen hat, dich auf all deinen Wegen, also auch auf deinen begrenzten Wegen zu behüten. Er ist es, dessen Wort Kraft hat und der dir seine Liebe durch sein Wort zeigen möchte. Er ist es, der uns helfen möchte, gehorsam zu sein und seinen Weg treu zu gehen. Und er ist es, dem wir alle Dinge anvertrauen dürfen und in allen Dingen vertrauen dürfen, weil bei dem Menschen vieles unmöglich ist, aber bei Gott nichts. Und so gehen in der Hoffnung auf die Hilfe Gottes durch seine Engel, in der Hoffnung auf die Kraft seines Wortes, in der Freude am Dienen für ihn und im Vertrauen auf seine unbegrenzten Möglichkeiten in die neue Woche. Gott segne euch. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir lernen dürfen. Immer wieder aufs Neue. Und so durften wir heute jemanden anschauen, der uns sicher schon begegnet ist. Und der aber dennoch wenig Beachtung findet. Weil das Ereignis viel größer ist, dass du geboren bist. Und trotzdem danke ich dir, dass es Teil deines Wortes ist. Dass er Teil deiner Geschichte ist. Du wolltest, dass Gabriel in der Bibel auftaucht. Dass der Engel, wo es doch so viele gibt, mit Namen genannt wird, um von ihm zu lernen und zu sehen, dass du uns helfen möchtest. Gott, ich danke dir, dass wir darauf vertrauen dürfen. Und so siehst du unsere Herzen. Du weißt, wie nah oder fern wir zu dir sind. Du weißt, wie eng du an unserem Herzen dran bist oder vielleicht auch nicht. Ich möchte dich bitten, egal wo wir in der Beziehung zu dir stehen, dass du uns hilfst, heute einen Schritt näher zu dir zu kommen. Dass wir lernen, dir zu vertrauen, gehorsam von dir zu lernen und dir nachzufolgen, Herr. Danke, dass wir dich haben dürfen. Danke, dass wir Gemeinde haben dürfen, die uns hilft, im Glauben zu wachsen. Und danke, dass wir uns gegenseitig tragen dürfen, Herr. Und so wollen wir nun gemeinsam diese Worte beten, die du deinen Jüngern anvertraut hast, damit sie so beten und die wir noch heute nehmen dürfen, um unser Anliegen vor dich zu bringen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.